Und das, was ich heute Abend zeige, das sind Dinge, die wir bei diesen Exkursionen auch sehen. Da können wir es heute Abend konzentriert machen. Und es ist ein ziemlich, ja, es ist ein ganz anderer Vortrag als der Predigt gestern Morgen, wo es auch um Blumen ging. Ich versuche mit meiner Botschaft ganz verschiedene Interessengruppen anzusprechen. Eishockey und so weiter. Und heute Abend geht es um Wundern von Gottes Schöpfung. Können wir bitte die Lichter ausschalten? Charles Darwin, ein Engländer, gilt als Vater der Evolutionslehre. Es gab schon Leute vor ihm und auch zu seiner Zeit, die Ähnliches behauptet haben, aber der hat in 1859, als er 50 Jahre alt war, ein Buch herausgebracht, das wirklich die Welt verändert hat. Über die Entstehung der Arten, über die Entstehung von biblischen Arten durch natürliche Selektion. Natürliche Selektion kann man auch natürliche Auslese nennen. Genau wie ein Züchter künstlich die Varianten aus einem Erbgut selektiert oder auslässt, die eine Richtung haben will, so ein Hund mit großen Ohren oder ein schwarzer Hund oder ein weißer Hund, so gibt es in der Natur eine natürliche Auslese, eine natürliche Selektion. Giraffen haben das große Vorteil mit ihrem langen Hals, dass sie an bestimmte Blätter kommen können. Und es ist natürlich so, sie haben verlängerte Halswirbel. Und so kommen sie an diese Blätter, die weiter oben sind. Die sind also bestens angepasst für diese Art vom Leben. Und wenn es in einem Gebiet gibt, wo wirklich die gesunde Nahrung ziemlich hoch oben ist, ein Tier mit sehr kurzen Wirbel, der zieht, ja, das ist nachteilig und könnte sein, dass er entweder auswandert irgendwo anders oder sogar ausstirbt. Und die Giraffe paart mit anderen Giraffen und so werden diese Merkmale, der verlängerte Halswirbel, von einer Generation zum anderen weitergereicht. Also natürliche Auslese, Umwelt. Bedingungen, wo die Tiere entweder gut angepasst sind oder eben nicht. Und auch bei den Pflanzen, Darwin hat ganz besonders mit Pflanzen gearbeitet, bei den Pflanzen gibt es auch eine natürliche Selektion, eine natürliche Auslese. Nun, ich möchte mit einer ganz simplen Frage anfangen, warum sind viele, nicht alle, warum sind viele Blumen schön? Die Bienen sehen Farben nicht wie wir. Die haben kein Empfinden für Schönheit. Die besuchen Blumen, die vielleicht weniger schön sind als die, die schön sind. Warum sind Blumen schön? Was ist der Vorteil für sie? Ja, ist Schönheit für Blumen zweckmäßig vorteilhaft? Eigentlich nicht. Die werden eher gepflückt. Also ich habe immer meine liebe Mühe, wenn ich in ein Naturschutzgebiet bin, meine liebe Frau zurückzuhalten, dass sie nicht die Blumen pflückt, selbst im Naturschutzgebiet. Also sie kann das fast nicht widerstehen. Also Schönheit ist kein Vorteil für das Fortbestehen von Blumen, eher nachteilhaft. Warum? Sind viele Blumen schön? Ob wir hier womöglich mit einem Kunstwerk zu tun haben, ein Künstler, der uns erfreuen will mit seinen Werken? Es gibt Blumen, die sind gar nicht schön. The Hazelwoods, man muss ein bisschen hingucken, das braune Ding in der Mitte, das ist die Blüte, vergrößere für euch. Die Blüte ist nicht besonders schön, ist eigentlich gar nicht schön. Doch ist die Haselwurz in unseren Wäldern recht weit verbreitet. Man sieht es nicht, wenn man nicht sucht, weil es ist eben nicht schön. Bei der Haselwurz ist es so, dass es intensiv nach Pfeffer riecht und das zieht bestimmte Insekten an. Aber diese Blume braucht nicht schön zu sein. Und warum, eine weitere Frage, warum haben wir Menschen überhaupt ein Empfinden für Schönheit? Warum ist uns das gegeben? Warum spüren wir in unserer Seele ein besonderes Wohlergehen, wenn wir was Schönes sehen? Ich möchte in Kolosser Kapitel 1, Verse 15 und 17 etwas lesen, das uns so eine gewisse Denkrichtung gibt. Denn in ihm, und Gottes Sohn Jesus Christus ist gemeint in diesem Zusammenhang in Kolosser 1, denn in ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Bei der Schöpfung Vater, Sohn und Heiligen Geist beteiligt. Auch Jesus Christus hat teilgenommen an der Schöpfung. Und ich denke, dass ein Grund, weshalb Blumen schön sind und wir ein Empfinden für Schönheit haben, ist, dass wir schlussendlich auf ihn, Gottes Sohn, Jesus Christus, aufmerksam werden sollen. Ja, für die meisten, die hier sitzen, das sind wir schon. Aber gerade die Schönheit, eigentlich hat manche Menschen nachdenklich gemacht. Sie haben angefangen zu suchen, warum ist das so und so weiter. Man kann natürlich völlig blind dafür sein. Mein Vater saß, seitdem ich ihn in Erinnerung habe, im Rollstuhl. Er bekam, als ich 4 Jahre alt war, Kinderlähmung und blieb den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Ich wurde auch gelähmt, ich konnte nicht laufen. Der erste 1,5 Jahre meines, also nachdem ich Kinderlähmung bekam. Aber ich bin geheilt, um heute Abend hier zu sein. Mein Vater blieb im Rollstuhl, um seinen Dienst zu tun, also im Rollstuhl. Der hat leidenschaftlich gern fotografiert. Da hat sogar als Ingenieur so ein eigenes spezielles Fotoapparat gebaut, mit Balgen und so weiter. Und er konnte nicht hinausgehen und Blumen suchen. Er hat sehr gern Blumen fotografiert, vor allem Makroaufnahmen, sehr nah, wo es ums Detail ging. Und er hat mir immer wieder gesagt, ja, ich möchte, dass du Gottes Hidden Garden findest. Gottes verborgener Garten. Und so habe ich immer so die kleineren Dinge angeschaut. Und es war mein Vater, der mir die Augen geöffnet hat, damit ich unter anderem so einen Vortrag wie heute Abend halten kann. Also, wir gehen nah heran. Wir gehen ins Detail. Bitte jetzt volle Konzentration. Von daher, falls Sie es vergessen haben, würden Sie jetzt bitte Ihre Handy in der Tasche leise zu stellen, dass es keine WhatsApp-Piepse und so weiter gibt. Ganz herzlichen Dank. Nun, die Blume, die wir vorher gesehen haben, bei meinem Vater da auf dem Bild, ein Goldnessel, das ist ein Taubnessel. Es ist eine von mehreren Arten von Taubnesseln, die brennen eben nicht. Und heute Abend wollen wir sie im Detail anschauen. Zum Beispiel, an den Blättern und an der Blüte gibt es Schutzhaare. Wovor schützen sie? Die schützen davor, dass kleine Insekten hineinkrabbeln, um an das Honigwasser, an den Nektar heranzukommen. Denn diese Blumen sind reserviert für größere Insekten wie Bienen und Himmel. Ameisen und so weiter haben hier nichts zu suchen. Und der Grund, warum sie für Bienen und Hummel reserviert sind in Gottes Schöpfungsplan, ist, dass eine Ameise oder ein kleines Insekt würde die Blume gar nichts bringen. Sie würde nur etwas holen, aber sie würde nicht beitragen zu der Befruchtung von diesen Blumen. Größere Insekten sehr wohl. Also deshalb diese Schutzhaaren, die einfach ein Hindernis sind. Es gibt freilich auch Blumen, die für die kleineren Insekten in Gottes Schöpfungsplan bestimmt sind. Nun, was auffällig ist bei diesen Blumen, sind die Saftmale. Saftmale sind Zeichen oder Farbflecke in Blüten. Und es gibt ganz verschiedene zur Anlockung der bestäubenden Insekten. Nun, die sehen, wie gesagt, nicht die Schönheit wie wir, aber das Unterschied dunkel und hell und so weiter, diese Farbflecken und Streifen, die zeigen den Weg, wo das Insekt hineinkriechen sollte, damit das Insekt belohnt wird, aber auch, dass die Blumen etwas davon hat, dass eine Befruchtung durch Insektenbesuch ermöglicht wird. Es gibt natürlich Blüten, wo die Saftmale unten sind, dass die Insekten von unten heranfliegen. Das ist der Zweck von diesen Streifen, Farbpunkte und so weiter. Zurück zur Goldnessel. Die Saftmale zeigen den Weg. Die sind wie die Landelampen, ja, am Flughafen hier in der Nähe. Die Flugzeuge, die werden von Lichtern geleitet, ja, hier geht's durch. Nicht nebenbei, nicht rechts, nicht links, nicht quer, sondern hier geht's durch. Und es ist wichtig, dass die größeren Insekten von diesen Saftmalen einfach ein Signal bekommen, hier geht's durch, damit ihr Rücken in Verbindung kommt mit den geschlechtlichen Teilen der Blüte. Mit dem Griffel, das ist der weibliche Teil. Es ist wichtig, dass Blütenstaub von den Blütenstaubbeuteln abgestreift wird auf den weiblichen Teil, auf den Griffel. Nun, was natürlich unvorteilhaft wäre, ist, wenn die Blütenstaubbeutel sich öffnen würde in dieser Phase, bevor der Griffel Blütenstaub von einer anderen Goldnessel bekommen hat. Also wir sehen hier Blütenstaub, das ist das Männliche, auf den Rücken und Kopf von dieser besuchenden Biene. Und dieser Blütenstaub wird auf den klebrigen Griffel abgestreift. Es bleibt hängen und dann ist die Blüte befruchtet. Wir schauen jetzt von unten an. Ich habe ein bisschen öffnet hier, der Griffel. Der erste Schritt, der Griffel, sollte als erster berührt werden, aber damit keine eigene Blütenstaub von oben herunterrieselt. Erst wenn der Griffel befruchtet ist, gehen die Blütenstaubbeutel von dieser Art von Blumen auf. Also wir haben hier ein Timing. Zuerst Befruchtung des Griffels, erst dann gehen die Blütenstaubbeutel auf. Warum? Um zur Vermeidung der Selbstbestäubung und somit Inzucht. Nun, es gibt, wir werden heute Abend ganz verschiedene Mechanismen, ganz verschiedene Arten und Weisen sehen, wie Selbstbefruchtung bei verschiedenen Blüten vermieden wird. Hier haben wir Timing. Zuerst der Griffel, dann der Blütenstaubbeutel. Das sind auch Taubnesseln, das ist die geflechte Taubnessel. Hat auch natürlich Saftmale. Und unser Thema heute Abend heißt Schöpfung ohne Schöpfer. Wir werden faszinierenden Dingen sehen. Und ist diese Schöpfung überhaupt möglich, ohne dass es ein Künstler, ein Planer, ein Schöpfer gegeben hat? Man redet heute sehr oft von Bewahrung der Schöpfung. Aber man redet nicht von einem Schöpfer. Und so habe ich bewusst unser Vortrag genannt, Schöpfung ohne Schöpfer. Viele wollen den Schöpfer weglassen. Und es ist immer ganz interessant bei diesen Exkursionen, die Reinhard Junker und ich machen. Wir haben praktisch immer Leute dabei, die Interesse haben an der Natur, an der Schöpfung. Aber dann ist es ganz interessant, wenn wir anfangen, von dem Schöpfer zu reden, von dem Designer, von dem Planer, von dem, der das alles so wunderbar gemacht hat, dann kribbelt es so ein bisschen. Ja? Und man merkt, und dann sage ich irgendwann mal ganz cool, ja, es ist eigentlich erstaunlich, oder? Ja, es ist faszinierend, wer hätte gedacht, und das habe ich gar nicht gewusst und so. Und ich sage, das ist erstaunlich, was Zufall alles fertigbringt, oder? Ja, das, na, warten Sie mal. Ja, es ist erstaunlich, was Zufall alles fertigbringt. Wir versuchen einfach mit diesen Details einfach Menschen die Augen zu öffnen. Für die Tatsache, dass hinter der Schöpfung es einen Schöpfer gibt. Das wird in den meisten Büchern und Fernsehsendungen und so weiter ausgeblendet. Schon von der Sprachwahl. Zum Beispiel in einem Buch, das ich bei mir zu Hause habe, das Waldfalken sorgt intelligent, wie wenn das Waldfalken intelligent wäre, ja? Das Waldfalken sorgt intelligenterweise für den möglichsten raschen Abtransport seiner Samen. Mit bewunderungswürdigem Optimismus baut hierauf das Pflänzchen eine zweite Generation. Da wird schon suggestiert, dass die Schöpfung in sich alles fertigbringt, ohne dass das geplant ist. Das Waldfalken bringt es fertig. Das Waldfalken passt sich an. Wenn wir gerade bei der Verbreitung von diesem Samen sind, dann möchte ich ganz kurz zeigen, wie das funktioniert, falls Sie es nicht selber gemerkt haben. Einmal. Zuerst, also nachdem die Blüten befruchtet sind, bildet sich ein Fruchtkapsel. Und in dem Fruchtkapsel darin sind viele Samen. Und wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gerade richtig ist, plötzlich springt diese Kapsel auseinander in drei Teilen. Und da sind dann die Samen dort eingeklemmt unter Druck. Aber die fliegen nicht davon und die fallen nicht darunter. Erst wenn wieder die Temperatur und die Feuchtigkeit richtig ist, wird ein Druck erzeugt. Ich werde euch nachher auf ein Büchlein aufmerksam machen, wo diese Dinge im Detail behandelt werden, gut verständlich, wie der Druck erzeugt wird. Es wird ein Druck erzeugt und dann plötzlich, bring, da gehen die Samen in die Richtung und in die Richtung und in die Richtung. Aber das ist so angelegt, dass sie nicht alle am selben Ort fallen, erst recht nicht neben der Mutterpflanze und bilden so eine Art Konkurrenz. Ja? Die werden geschleudert, manchmal mehrere Meter, in verschiedenen Richtungen. Man sagt intelligenterweise, Optimismus und so weiter, wie wenn das Pflänzchen das alles gemacht hätte. Das ist Planung, das Design dahinter. Also wir sehen hier eine Kapsel, wo die noch nicht geschleudert sind, und andere, die sind schon geschleudert. Ist das nötig? Das Bring ist gar nicht nötig. Es gibt andere Blumen, die machen es sehr effektiv, ohne Brumm und Bing und alles, ja. Ganz sanft und sind sehr erfolgreich. Das mit dem Waldfalken ist nicht nötig. Es geht auch ohne. Warum haben wir so viele verschiedene Mechanismen für die Verbreitung von Samen? Kommen wir auf unser Waldfalken zurück. Kann sein, dass ein paar Samen kleben bleiben und nicht geschleudert werden. Aber die haben, jedes Same hat so einen Ölkörper befestigt. Und diese Ölkörper locken Ameisen an. Die lieben diese Ölkörper. Und sie schleppen den ganzen Samen samt Ölkörper weg. Sie lösen es von der Samenkapsel. Die gehen auf den Boden und die laufen. Und irgendwann mal bricht der Ölkörper ab, die interessieren sich nicht für die Samen, die fressen die Samen nicht, nur das Ölkörper bringen sie in ihr Ameisenbau und dann bleiben die Samen irgendwo liegen und dann gibt es neue Pflänzchen. Also selbst wenn nicht geschleudert wird, ja, die Samen werden von Insekten verbreitet, die einfach sie mitschleppen, vor allem Ameisen. Also, wir haben hier Pflanzen, die jeder kennt. Aber ich hoffe, wenn ihr das nicht schon wusstet, dass wir langsam so ein bisschen an unser Thema rankommen und zeigen, wie faszinierend das sein kann, wie viele Details stimmen müssen, damit diese Pflanzen sich verbreiten können. Und die Pflanzen, die wir heute Abend behandeln werden, die meisten, sind Frühjahrsblüher. Zum Beispiel die Märzglöckchen. Die kommen jetzt gleich. Die Primeln, die Buschwindrösken, alle diese verschiedenen Pflanzen, das sind die Frühjahrsblüher. Die müssen ihre Arbeit fertig bringen, wo es noch kein Laub auf den Bäumen gibt. Damit genug Licht bis auf den Boden vom Wald gelangt, dass diese Spezialisten, die nur im Frühjahr blühen, dass sie blühen können, also erstens mal aus dem Boden sprießen, blühen, Blätter ausbreiten, blühen, Samen produzieren. Und so Ende April, Mai ist alles vorbei. Und viele dieser Frühjahrblüher, die verschwinden dann. Man sieht sie gar nicht mehr. Es muss geschehen, bevor es zu spät ist. Es war Gorbatschow, der das geflügelte Wort gebracht hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und Erich Honecker kam zu spät und der war weg vom Fenster. Und wenn diese Pflanzen nicht die Möglichkeit haben, ganz früh zu blühen, dann geht sie zugrunde, weil sie brauchen ziemlich viel Sonnenlicht. Es gibt andere Pflanzen, die kommen wenig Sonnenlicht aus, aber die Frühjahrsblüher, die brauchen genug Sonnenenergie, um diese verschiedenen Arbeiten, die sie zu verrichten haben, fertig zu bringen. Also Honecker verschwand und die Frühjahrsblüher, die würden auch verschwinden, wenn sie nicht so geplant worden sind vom Schöpfer, dass sie innerhalb von wenigen Wochen ihre Hauptarbeit vollbringen. Und es ist ganz faszinierend, wie das geschieht. Zu den Frühesten, die blühen schon jetzt. Die Allergie haben, die merken es schon. Ja? Der Hasel. Der Hasel ist einer der ersten Frühjahrsblüher. Haben schon im Februar, manchmal Ende Januar. Die weibliche Blüte, die ist nicht so sichtbar wie die Kätzchen. Die weibliche Blüte ist dort, wo der zukünftige Nüsken sich bilden wird. Die männliche Kätzchen, das ist das, was man sofort sieht. Nun, es ist wichtig, dass Blütenstaub von der Blütenstaubbeutel, der männlichen Kätzchen, auf die weibliche Blüte kommt. Übrigens, man redet in der Biologie nicht nur von Blütenstaub, sondern auch von Pollen. Und Pollen, das kommt von einem lateinischen Begriff, Pollen bedeutet sehr feines Mehl oder Mehlstaub. Und diese, ja, wenn man braucht nur so diese männlichen Kätzchen ein bisschen zu stoßen oder daran zu blasen, das machen die Kinder gern, und dann ist die Luft voll Pollen, ja, beziehungsweise Blütenstaub. Nun, wir sehen hier ein befruchteter zukünftiger Nüsken. Die Blüten werden nicht durch Insektenbesuch, sondern durch den Wind bestäubt. Und das ist ein bisschen eine Zufallssache. Bei den Blüten mit dieser Saftmale, da geht es gezielt. Die Insekten werden herangelockt. Oder mit Duft oder was auch immer. Aber hier geht es doch, ja, Zufall. Insekten besuchen zwar die Kätzchen, aber nur, um sich von Pollen zu ernähren. Und das ist auch im Schöpfungsplan Gottes, denn viele Insekten sind am Ende vom Winter ziemlich erschöpft, ja, ausgemagert. Und so gibt es ganz früh im Frühling Hasel und andere Weiden und so weiter, die sehr viel Pollen produzieren, mehr als nötig wäre für die Vermehrung von der Hasel, für die Produktion von den Nüssen. Es ist genug für alle. Und ja, es ist nicht umsonst, dass gerade im Frühling es solche Pflanzen gibt mit sehr viel Pollen, Blütenstab. Nun, es ist natürlich so, die blühen so früh, dass es einen Spätschnee geben kann. Das ist gerade in unseren Tagen hier geschehen. Ja? Der Hasel hat geblüht, aber es hat geschneit. Und so gibt es eine besondere Konstruktion, die den Pollen schützt. Denn Pollen ist sehr empfindlich in der Regel auf Feuchtigkeit. Und besonders der Pollen, das vom Wind verbreitet wird. Das muss leicht, es darf nicht kleben. Ja? Die Pollenbeutel, die sind angelegt unterhalb rauer Deckblätter. Es war gut, dass du gesagt hast, sitz vorn. Ja? Die Deckblätter fangen die von oben rieselnden Pollen auf und schützen diese vor Feuchtigkeit bis zum ersten Windstoß. Und diese Deckblätter sind rau, damit der Pollen, das von oben herunterfällt, hängen bleibt. An dieser rauen Decke. Und die Decke schützt fast die Pollenbeutel, die darunter sind, damit sie nicht feucht werden. Also wir haben hier ein ganz raffiniertes System, ja, von Pollenbeutel und von Deckblätter. Eine Stufe über dem anderen. Und jedes Kätzchen produziert circa 2 Millionen Pollenkörner. Ich weiß nicht, wer es gezählt hat, aber ich denke, dass man mit Gewicht und so weiter das herausfinden könnte. Also ein einziger Kätzchen, und in jedem Baum gibt es natürlich zahlreiche Kätzchen, wenn die Bäume ein bisschen älter sind. Ja? Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pollen in Verbindung kommen wird mit diesen weiblichen Teilen, natürlich viel größer, wenn so viel Pollen vorhanden ist. Und die zukünftigen Nuss oder Nüsschen, können bis zu 3 innerhalb von einem Kapsel sein. Die werden befruchtet, sobald aus Blütenstaub auf diese klebrige, herausragenden Kätzchen. Die müssen nicht rot sein. Die könnten irgendwas anderes sein, denn der Wind achtet nicht auf Rot und Grün und Gelb. Ja? So einfach einmal. Oh, ist ein bisschen schön, damit ihr sie seht. Und dann werden die Nüsschen produziert und die sind auch für etliche kleine Tiere und auch für uns Menschen eine interessante, schöne und zum Teil lebenswichtige Nahrung. Und alles läuft vor dem Laubausbruch ab. Die ganze Befruchtung ist fertig, bevor Blätter sich bilden. Warum? Jetzt seid ihr dran. Laut. Irgendjemand. Warum muss das stimmen, dass die Blätter sich erst bilden, nachdem befruchtet ist? Warum? Ja, die Blätter, weil, wenn diese Kätzchen gezielt von Insekten angeflogen werden, ja, für die Befruchtung und so weiter, dann wäre das. Ist egal, ob Blätter da sind oder nicht. Ja? Aber weil es nur durch Wind geschieht, wären die Blätter natürlich im Wege. Und hier haben wir wieder Timing. Wir haben einen ganz genauen Plan, einen Ablauf. Das muss alles stimmen, damit effektiv befruchtet werden kann. Denn sobald das die Blätter da sind, die verhindern dieses herumfliegende Pollen, dass es in Verbindung kommt, dann mit den zukünftigen Nüsschen. Und das hat mich an eine Stelle im Prediger, einer meiner Lieblingsbücher übrigens, erinnert. Jegliches Ding hat seine Zeit. Alles Wohlen unter dem Himmel seine Stunde. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit für Ausreißen des Gepflanzten. Alles hat er gemacht, passend zu seiner Zeit. Und das ist genau das, was wir immer wieder betrachten werden heute Abend. Verschiedene Mechanismen, wo es um Zeit geht. Und überhaupt bei den Frühjahrsblühen geht es um Zeit. Denn wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es muss ablaufen, wo genug Energie, Sonnenenergie vorhanden ist. Nun, es gibt auf dem Büchertisch ein Büchlein, das ein wunderschönes Geschenk ist für Naturinteressierte. Es ist nicht ein Buch, wo die vier geistlichen Gesetze präsentiert werden. Es geht nicht um Evangelisation. Es geht hier einfach darum, die Augen zu öffnen für die Wunderwerke von Gottes Schöpfung. Und wir nehmen bewusst einfach Blumen, die praktisch jeden kennt. Ob er den Namen kennt oder nicht, der hat sie mal gesehen, wenn man im Wald war, unterwegs war im Frühling. Da geht es genauso ins Detail in diesem Büchlein wie im Vortrag heute Abend. Das ist also das Büchlein zum Thema. Und es gibt in diesem Buch darin eine Grafik, und das zeigt den zeitlichen Ablauf. Nun, das Gelbe zeigt Lichtintensität am Boden von einem Wald, von einem Laubwald. Natürlich im Sommer ist das Licht am intensivsten überhaupt, aber es gelangt wegen den Blättern nicht bis auf den Boden. Und so nur im Frühling oder im Herbst gibt es eine Periode, wo das Licht besonders intensiv ist. Also die Zeit, bevor der Laub auf den Bäumen bildet. Im Sommer ist das Licht natürlich abgeschirmt, im Herbst auch. Natürlich gibt es Pflanzen, die mit wenig Licht auskommen. Aber die Frühjahrsblühe, die sind darauf so geplant worden, dass sie alles fertig bringen, bevor es zu wenig Licht gibt. Im Winter gibt es freilich viel Licht, aber es ist zu kalt. Und so haben wir die Frühjahrsblühe, die erst dann kommen, die kommen, sobald es warm wird. Nun, das Buch, das ist eine ältere Exemplar, das war die vorherige Version, es hat jetzt einen anderen Umschlag, habe es vergessen zu ändern. Dieses Buch ist nicht ein Bestimmungsbuch. Es gibt Bilder und die Namen sind dabei und so weiter, aber es ist nicht als Bestimmungsbuch gedacht, sondern ein Buch, um die Augen zu öffnen für diese Wundern von Gottes Schöpfung. Es gibt Bestimmungsbücher. Die kriegt man im öffentlichen Handel. Und meine Frau und ich haben viele Exkursionen mit unseren Kindern und jetzt machen wir es mit unseren Enkelkindern. Und es ist wichtig, dass Kinder Tieren, Vögel, Bäume und auch Blumen kennenlernen. Sobald man einen Namen weiß, da hat man eine ganz andere Beziehung zu einer Blume, als wenn man sagt, oh ja, das ist eine schöne blaue Blume. Also, viele dieser Pflanzenführer, die sind auf Farben aufgebaut. Also alle blauen sind zusammen, alle gelben sind zusammen und von daher sind sie hilfreich. Wir haben hier mit einem Leberblümchen zu tun. Der Name vom Leberblümchen kommt von der Form vom Blatt. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal Ihr Leber gesehen haben, aber so ungefähr in die Richtung, ja. Und im Mittelalter, wo es viele zerfetzte Leichen gab wegen den Kriegen und so weiter, haben die Leute gewusst, wie ein Leber aussieht und wie der Milz aussieht und so weiter. Und da entstand eine abergläubische Lehre, die Signaturenlehre vom lateinischen Signale, mit einem Zeichen versehen. Und da glaubte man, wenn ein Pflanzenteil aussieht wie ein menschlichen Körperteil, ist das Pflanzen für dieses Organ des Menschen gut. Könnte zufällig treffen, aber das ist eigentlich mehr Aberglaube. Und dann haben wir das Lungenkraut. Und die Aderung bei den Blüten und bei den Blättern ist ähnlich wie die Bronchien. Und so hat man geglaubt, bestimmte Teile von der Lungenkraut sind für die Lunge heilsam. Und da gibt es den Milzkraut. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal den Milz gesehen haben, aber das sieht so ungefähr so aus. Ja? Nun, die Lehre an und für sich ist, es könnte es zufällig treffen, aber es hat mehr mit Aberglaube zu tun. Natürlich, dass es Heilskräfte in bestimmten Pflanzenteilen gibt, das ist auch ein Teil von Gottes Schöpfung. Das ist nicht mein Thema heute Abend. Hier geht es im Grunde genommen um Aberglaube. Nun, wenn wir gerade beim Milzkraut sind, der Milzkraut wächst normalerweise in eher schattige Teile vom Wald. Es ist nicht ein typischer Frühjahrsblüher. Es blüht auch später im Sommer. Im Schatten, im dunklen Wald. Und deswegen diese Pflanze ist so angelegt, dass diese leuchtende gelbe Teile stellen die kleinen Blüten zur Schau. Also das, wo der Pfeil ist, das ist nicht Blüte. Das ist ein grünes Blatt, das gelb angelaufen ist, damit die kleine Blüte, ja, mit Nektar, die in einem dunklen Wald von den Insekten eher übersehen werden könnte, damit das zur Schau gestellt wird. Nun, es gibt eine Pflanze, Sie haben es vielleicht immer noch auf dem Stubentisch. Nur hat es eine andere Farbe und da hat auch Schaublätter. Wie heißt der? Der Weihnachtsstern. Jawohl. Der Weihnachtsstern. Sie sehen unten grüne Blätter und Sie sehen grüne Blätter, die rot anlaufen. Und oben grüne Blätter, die komplett rot angelaufen sind. Und die stellen die Blüten, ja, die hier oben sind, zur Schau. Sodass die Insekten in den Tropenvielfalt, ich habe einige dieser Bilder in Afrika gemacht, da wird der Weihnachtsstern zu einem ganz großen Baum, ja, damit die Insekten überhaupt in den Tropenvielfalt diese ganz kleinen Blüten entdecken können. Und so ist es auch bei der Milzkraut, ja, dass die, dort sind die Schaublätter dann gelb, also grüne Blätter, die gelb anlaufen. Und so können die bei uns einheimischen Insekten gezielter, wegen dieser leuchtenden Farbe, die kleine Blüten finden. Die Christrose oder Schneerose blüht auch recht früh. Sie werden es selten in so großen Mengen sehen wie hier auf diesem Bild. Das sind ganz spezielle Orten. Das habe ich in Bayern fotografiert. Da war ich hin und weg. Ich habe mindestens 2 Stunden lang hier fotografiert. Ich habe nie sowas gesehen. Ja. Hier ist es ein bisschen anders aufgebaut. Da gibt es Nektarien. Also Nektar, das ist der Honigwasser. Das ist das, was die Insekten wollen. Und da gibt es ganz leichte Linien her, die hinführen zu diesen Nektarien. Bei den Buschwindrösken ist das ein bisschen anders. Ich komme auf die Christrosen nachher zu reden. Bei den Buschwindrösken gibt es weiße, aber auch gelbe. Die gelbe sind seltener, aber wo sie vorkommt, gibt es oft sehr viele. Nun, damit es ganz schnell geht im Frühling, haben viele Frühjahrblüher ihre Blätter und Blütenknospen schon im Vorjahr unter der Erde gebildet. Und sobald es die Erde ein bisschen warm wird im Frühling, da kommen sie hoch. Aber sie kommen so hoch, damit die Blätter und die Blütenknospen nicht verletzt werden. Die kommen nicht so aus dem Boden, sondern in diesem Fall so gebogen. Und erst wenn sie frei sind von Erde und Stein und Schock, da breiten sie sich aus. Und es muss ganz schnell gehen, denn die Blätter müssen anfangen, sehr früh Sonnenenergie in Pflanzenenergie umzuwandeln. Und ich habe auch an Epheser 5 gedacht, als ich diesen Vortrag vorbereitet habe. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Indem er die gelegene Zeit auskauft, denn die Zeiten sind böse. Und die böse Zeiten, in Anführungszeichen böse Zeiten für diese Pflanzen, ist natürlich, wenn der Laubdecke sich schließt. Und in der Zeit, wo du arbeiten kannst, alles, was deine Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tu. Ich wurde mindestens zweimal heute gefragt, ob ich vorhabe, noch weiter Vorträge zu halten. Solange Gott mir die Kraft schenkt und meine Frau auch die Gesundheit geschenkt bekommt, möchte ich das tun. Weil ich hatte einen Vater, der mir die Augen geöffnet hat. Für Gottes Hidden Garden. Ich habe Biologie unterrichtet in Kanada. Ich habe einen sehr guten Freund, Reinhard Juncker, der als Botaniker mir die Augen geöffnet hat. Meine Mutter war sehr begabt im Reden. Sie hat sehr darauf geachtet, dass ich immer die richtigen Begriffe benutze und so weiter. Und so habe ich bestimmte Gaben und ja, solange ich kann, alles, was deine Hand mit deiner Kraft zu leisten vermag, das tu. Deswegen bin ich noch hier. Denn in der Unterwelt, wohin dein Weg geht, gibt es kein Schaffen und keine Überlegung mehr. Nun, ich freue mich auf die Zeit nach dem Tod. Aber solange ich kann, schaffe ich. Mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und bei diesen Pflanzen, das sind die Blätter von Buschrindrösken, die werden so Ende April und Mai, die werden gelb und die ganze Pflanze verschwindet. Man sieht gar nichts. Die Pflanze ist unterirdisch vorhanden, aber man sieht keine Blüten, keine Blätter, keine Samen mehr. Die Samen sind natürlich das, was diese Pflanzen teilweise verbreiten. Aber der Buschrindrösken kann sich auch unabhängig von Samen sich verbreiten. Also diese Aufnahme habe ich hier am 20. Mai gemacht. Im Juni sieht man diese Pflanzen in der Regel gar nichts mehr. Nun, die fangen es früh an und es kann einen Spätschnee geben. Und da gibt es eine ganz besondere Konstruktion. Blütenstaub ist sehr empfindlich, was Luftfeuchtigkeit anbelangt. Normalerweise ist die Blüte ausgebreitet, ja, um Sonnenlicht zu bekommen, wie auch die Blätter. Aber es könnte regnen, es könnte Tau geben in der Nacht. Und so, sobald als es ein bisschen dunkel wird, nur die Pflanze weiß nicht, ob es dunkel wird, weil eine Wolke kommt oder weil es Abend wird, sobald als weniger Licht kommt, dieses Licht wird gemessen von bestimmten Zellen in den Blättern. Und wenn wenig Licht vorhanden ist, weil eine Wolke kommt und es könnte regnen, aber vielleicht auch nicht, ja, wird ein Signal abgegeben an Zellen in dem Stängel, gerade unterhalb von der Blüte. Saftdruckzellen. Licht wird gemessen, wenig Licht, und da geht ein Signal ab, Saftdruck reduzieren. Und so kippt die Blüte nach unten und schützt vor möglichen Regen, Tau in der Nacht. Wie gesagt, die Pflanze weiß nicht, warum es dunkel wird, ob es eine Wolke ist oder Tau oder Nacht ist. Ja? Aber das Licht wird gemessen. Und dann sobald, als es wieder hell wird, wird ein Signal abgegeben, weil das Licht in den Blättern gemessen wird, Saftdruck erhöhen und geht der Kopf wieder nach oben. Ja? Also, das ist eigentlich ein ganz raffiniertes System. Und wir haben zwei unabhängige Dinge. Wir haben Lichtmesszellen und wir haben Saftdruckzellen. Und das eine wäre ohne das andere sinnlos. Es braucht beides. Und die müssen beide da sein. Und wie will man erklären, dass durch Zufall beide hochkomplexe Zellen, Luftdruck, Saftdruck und Lichtmesszellen, gleichzeitig bei diesen Pflanzen da sind? Da ist Planung dahinter. Das ist ganz raffinierte Konstruktion, was wir hier haben. Denn ein Art von Zelle allein bringt nichts. Und wenn es nicht bringt in der Natur, kann es verschwinden. Also das Licht muss gemessen werden und der Saft muss reguliert werden. Zwei unabhängige Systeme, die aber in Verbindung miteinander äußerst sinnvoll sind. Es ist erstaunlich, was Zufall alles fertig bringt. Alles hat er gemacht, passend zu seiner Zeit. Auch das Ewige hat er in ihrem Sinn, unseren Menschensinn, ja, gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott bewirkt, nicht ergründen kann vom Anbeginn bis zu Ende. Und es gibt viele hier, was ich zeige, wo ganz wesentliche Aspekte weiß man nicht. Zum Beispiel, man weiß nicht, wie ein Signal von den Blättern weitergeleitet wird an den Stängel von der Blüte. Man weiß, dass es passiert. Aber wie das geht, das weiß man nicht. Es gibt so vieles in der Natur. Ich habe von einem Evolutionist ein Zitat gelesen, er hat gesagt, Wissenschaft ist der Irrtum von heute. Und er sagte, meine Arbeit ist auch der Irrtum von heute. Denn das, was wir nicht wissen, ist viel mehr als das, was wir wissen. Wir sollen uns nicht einbilden mit unseren Theorien. Wir haben das Gelbe vom Ei schon gepachtet. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott bewirkt, nicht ergründen kann, von Anbeginn bis zu Ende. Ich denke, Jesus Christus kommt, bevor man wirklich vieles in der Natur verstanden hat. Nun, ich habe gesagt, die Samen verbreiten, aber es gibt auch eine weitere, eine sehr effektive Verbreitungsmechanismus. Und das sind die unterirdischen Rhizomen. Das sind nicht Wurzeln. Das sind energiespeichernde Erdsprossen. Und jedes Jahr verlängert sich diese Rhizomen. Und so vom Jahr zu Jahr wird es immer länger. Und am Ende von jedem Rhizom kommt ein Stängel hoch mit Blüte. Hier, ganz fein, das sind die Wurzeln. Das, was man hier deutlich sieht, das sind diese Energiespeicher. Und jedes Jahr wird es verlängert. Ja? Und am Ende geht ein Stängel hoch mit Blüte und Blätter. Und dann gibt es vorne eine Knospe, und dann bildet sich durch die Energie, die die grünen Blätter angefangen haben von der Sonne, bildet sich ein neuer Teil von der Rhizom. Es verlängert sich. Und jedes Jahr geht es ein bisschen länger. Die Pflanze kann sich jedes Jahr ein bisschen mehr Platz in Anspruch nehmen. Und dann eigentlich gibt es mehrere Rhizomen. Das ist eine einzige Pflanze hier. Und die Rhizome gehen in verschiedenen Richtungen, ja, so und so und so und so, und sie verlängern sich von Jahr zu Jahr, und manchmal hat man ein paar Quadratmeter bedeckt von einer einzigen Pflanze. Also das ist ein sehr effektiver Verbreitungsmechanismus. Und da kommen die Samen noch dazu. Nun passt sich das Buschschwindkösken den Bedingungen im Frühlingswald an? Freilich nicht. Sie können nicht intelligenterweise sich anpassen. Oder kann es im Frühlingswald wachsen, weil es mit den nötigen Merkmalen von vornherein ausgestattet ist? Es passt sich nicht an. In dem Schöpfungsplan Gottes sind die Merkmale vorhanden, die dieses Wachstumsweise möglich machen. Anpassung oder Schöpfungsstrategien? Ich denke, wir haben hier mit ganz raffinierten Schöpfungsstrategien. Die lassen sich nicht durch Zufall erklären. Nun, im Monat März ist alles im vollen Gange bei diesen Buschwindrösken. Und dann gibt es natürlich das Märzenbecher, und das ist erst recht im März. Die kommen sogar noch früher in der Regel. Nun, die Buschwindrösken haben unterirdische Speicherorgane und die Märzenbecher auch, aber die sind andere unterirdische Speicherorganen. Es sind Zwiebeln, wie die Tulpen und so weiter. Also völlig andere Organ zum selben Zweck. Auch sehr effektiv. Und beim Merzenbecher hängen die Köpfe immer nach unten. Es ist nicht so, dass sie Kopf hoch, Kopf unter, Kopf hoch, Kopf unter, wie bei der Buschwindröschen. Es schneit und regnet so oft im März, dass die Köpfe immer nach unten sind. Und da gibt es eine weitere raffinierte Mechanismen. Die Saftmale sind unten, die Insekten werden angeleitet von unten hinein zu fliegen. Jetzt habe ich Teil von der Blüte weggenommen. Hier sehen wir den Griffel, es hängt darunter. Es ist geschlechtsreif, Empfängnisbereich, ja. Wir sehen die Leitlinien da. Hier sind die Pollenbeutel und die sind schon offen. Der Griffel ist noch nicht befruchtet, aber die Pollenbeutel sind schon offen und da rieselt Pollen runter. Hier haben wir diese Saftmale, diese Leitlinien. Das zeigt, für größere Insekten, geh nach hinten. Und wenn das Insekt hineinfliegt, streift es am Griffel. Und da wird Pollen abgestreift von anderen Merzenbecher. Aber gleichzeitig sind die Pollenbeutel offen. Es ist nicht so wie bei diesen gelben Taubnesseln, wo zuerst der Griffel und dann die Blütenstaubbeutel. Hier beides bereit. Warum kommt es nicht zu einer Selbstbefruchtung, wenn hier der Blütenstaubbeutel ständig herunterrieselt? Man sieht etwas davon auf die weißen Blüten. Hier sind offen, der Pollen rieselt ständig herunter. Warum nicht? Warum keine Selbstbestäubung? Da hat es mit der mit der Konstruktion zu tun, weil die Blütenstaubbeutel vom Griffel abgeneigt sind. Beides hängt nach unten. Ja, aber die Blütenstaubbeutel, die sind so, hier wäre der Griffel und hier die Blütenstaubbeutel und der Staub, ja, geht ringsherum ab, aber nicht direkt auf den Griffel. Hier haben wir nicht mit Timing zu tun, hier haben wir mit Konstruktion zu tun. Eine bestimmte Bauweise. Nun, der Effekt ist dasselbe. Vermeidung von Selbstbefruchtung. Aber zwei ganz unterschiedliche Designs. Warum hat Gott nicht einfach ein Design benutzt? Ja, machen wir es einfach so und ja, effektiv, ganz gut. Wir haben ganz verschiedene Strategien. Nun, das Ziel der Insekten sind saftreiche Diskuszellen und die müssen angepurt werden. Die sind ganz sich. Die sondern den Nektar nicht ab. Es wird nicht auf einem Teller präsentiert. Diese Zellen müssen angebohrt werden, dass ein Insekt überhaupt an der Nahrung kommt. Das heißt, diese Pflanzen können nur von größeren Insekten, kräftigen Insekten, angebohrt werden. Warum? Es sollen nur große Insekten angelockt werden, die kräftig genug sind, an den Nektar zu gelangen, denn nur die größeren Insekten können eigentlich zu einer Befruchtung bewirken. Eher größere Insekten streifen Pollen beim Hineinfliegen am herunterragenden Griffel ab. Kleine Insekten, da gibt es keine Schutzahn, können runtergehen und dann nach oben. Aber die können nicht an der Nektar, weil sie sind nicht kräftig genug. Ja? Nur die großen Insekten fliegen hinein und bewirken eine Befruchtung. Die anderen, wenn sie da hineinkriechen, die kriechen gar nichts, und das spricht sich ziemlich schnell herum, und so fangen sie gar nicht an, solche Blüten zu besuchen. Also, beim Merzenbecher wird der Nektar durch Anbohren gewonnen. Bei der Milzkraut schlürfen. Es wird auf einen Teller präsentiert. Muss gar nichts angebohrt werden. Und Bei der Christrose, da gibt es hier diese Nektarien, wo der Nektar gesaugt wird. Also in jedem Fall Nektar, Honigwasser, aber ganz unterschiedlich präsentiert. Warum nicht einfach eine effektive Methode und das genügt? Und ja, Gott ist ein Gott der Vielfalt. Und er geht nicht mit uns alle gleich um. Ich bin geheilt von Kinderlähmung, mein Vater nicht. Gott hat meinen Vater im Rollstuhl gebraucht und er braucht mich, hoffe ich, als einer, der laufen kann und die Berge hoch und die Wälder und die Bilder und alles, ja. Die Forschungsreisen. Der Endeffekt ist dasselbe. Wir haben beide Gottes Werk getan. Ich immer noch. Aber auf verschiedene Art und Weise. Derselbe Zweck, aber unterschiedliche Strategien. Das ist unser Gott. Und er hat für alle unsere Situationen, Lebenssituationen, irgendeinen Plan, eine Antwort, eine Möglichkeit. Ich habe gesagt, dass die Frühjahrsblüher oft ihre Blüten und ihre Blätter schon im Vorjahr bilden, unter der Erde oder unter dem Laub. Und das ist bei den Primeln ebenfalls der Fall. Die kommen richtig geschossen aus der Erde. Nun, bei der Wiesenschlüsselblume, das ist eine Primula-Art, haben sie auch dieses Mechanismen mit Lichtmessung und dann Scharniere oder so Saft speichernde Zellen, ja, so dass die, wenn es dunkel wird, könnte regnen, Kopf runter, und wenn die Sonne scheint, Kopf hoch. Aber jetzt noch eine weitere Strategie. Und wir nehmen die Primeln als Beispiel. Wir haben zwei Schlüsselblumen, Primelarten, derselbe Art, ist genau dasselbe, aber seht ihr den Unterschied, im Blütenbau? Merkt ihr es? Schau ganz genau hin. Lass mich vergrößern. Seht ihr den Unterschied? Hier sind die Pollenbeutel sichtbar, oben. Hier sind nur die Griffel oben. Nun, es ist dieselbe Art. Und diese beiden Pflanzen, die ich fotografiert habe, da waren nur ein paar Zentimeter dazwischen. Es sind zwei verschiedene Pflanzen, aber die Art ist genau dasselbe. Aber die haben einen ganz unterschiedlichen Blütenbau. Nun, wenn ich anfangen würde, Schlüsselblumen auseinanderzuschneiden und zu zeigen, dann würde es Leute geben, die protestieren. Also, ich nehme Primeln aus meinem eigenen Garten und was ich mit denen tue, geht euch nicht an. Das sind nicht Blumen in eure Wälder, okay? Also, aber der Bau ist dasselbe. Wir haben hier Griffel sichtbar, wir haben hier Pollenbeutel sichtbar. Jetzt schneiden wir den, wo die Pollenbeutel sichtbar sind, auseinander. Und die sind nicht einfach verlängert, die wachsen oben an und der Griffel ist weiter unten und wird auch nicht länger. Es bleibt unten. Und dann haben wir unten einen Fruchtknoten, da wo die Samen dann nachher sich bilden. Und jetzt haben wir der andere von derselben Art. Der Griffel ist oben. Die Pollenbeutel sind unten angewachsen und werden nicht länger. Die bleiben unten. Und der Griffel ist nicht so unten befruchtet worden und dann kommt es hoch. Die Befruchtung kommt erst, wenn er oben ist. Also, selbe Art, zwei ganz verschiedene Bauweisen. Und da gibt es ein unmögliches Wort dafür, Heterostylie. Aber es ist eigentlich sinnvoll, wenn man ein bisschen Griechisch kann. Hetero heißt verschieden und Stylie, ja, heißt Säule. Also verschiedenen Längen von Griffeln aus Säulen. Also, hier haben wir die kurzgriffliche Form. Hier haben wir die langgriffliche Form. Ich habe sie fotografiert nebeneinander. Ja, aber das zwei verschiedene Pflanzen. Jetzt wird es noch raffinierter. Jetzt gehen wir noch mehr ins Detail. Also bei der kurzgriffligen Form sind die Pollenkörner groß. Und auf der Griffel, auf der Narbe von der Griffel, gibt es ganz kurze, kleine Narbenpapillen. Und diese Narbenpapillen, die sind da, um die Pollenkörner anzufassen und festzuhalten, damit es eine Befruchtung gibt. Aber bei diesen kurzgriffligen Formen, der Pollen rieselt hinunter, womöglich, wenn die Blüte berührt wird, aber es bleibt nicht hängen zwischen diesen Narbenpapillen. Und so kommt es nicht zu einer Selbstbefruchtung. Die passen nicht zusammen. Aber jetzt haben wir die langgriffige Form. Und da ist der Griffel oben. Und die Papillen, die sind länger. Aber bei diesen langgriffigen Formen sind die Pollenkörner kleiner. Und die passen auch nicht in diesen Griffeln hinein, diese Papillen hinein. Die rollen hinunter, die werden nicht festgehalten. Also hier kann es auch keine Selbstbefruchtung geben, denn die Pollenkörner passen nicht zu den Narben und auch in dem anderen. Aber die passen wunderbar und die passen wunderbar hier. Warum so komplex? Warum? Ich muss euch vorstellen, was wir hier für ein Design haben. Pollenbeutel oben, große Körner, Pollenbeutel unten, kleine Körner, verschiedene Längen von Papillen und so weiter und so fort. Alles geht um Vermeidung von Selbstbestäubung. Aber warum so umständlich, wenn es eigentlich einfacher geht? Da haben wir nicht verschiedene Größen von Pollenkörnern, verschiedene Längen und so weiter von Griffeln. Es geht auch. Warum so umständlich? Übrigens, es gibt auch andere Blumen mit Heterostelie, verschiedene Längen von Griffeln. Der Lungenkraut zum Beispiel. Hier ist eine Pflanze und da haben wir zwei verschiedenen. Einmal Pollenbeutel oben, einmal Pollenbeutel unten. Der Effekt ist genau dasselbe. Aber diese Pflanzen sind überhaupt nicht miteinander verwandt. Die gehören zu ganz verschiedenen Familien von Pflanzen. Nun, die Entstehung von so einem komplexen System ist so raffiniert, dass es schwer ist vorzustellen, wie es einmal überhaupt durch Zufall entstehen könnte. Und wenn man an die Evolution glaubt, dann weiß man, es gibt Dutzende von Pflanzen mit Heterostelie, ja, aber die sind gar nicht verwandt. Und so muss man davon ausgehen, ja, man nennt das übrigens Konvergenz, Ausbildung ähnlicher Merkmale bei genetisch verschiedenen Lebewesen. Ja, es ist hochkomplex und dann geht man davon aus, dass es einen ursprünglichen Pflanze gab mit Heterostelie und alle anderen sind davon abgestammt. Aber man hat nie Fossilienübergangsformen dazwischen, man hat überhaupt keine Ahnung, wie das in ganz verschiedenen Familien und Ordnungen von Blumen entstehen könnte. Ja, man kennt diesen ursprünglichen Form, es wird einfach angenommen. Aber das sind so viele Fragezeichen hier. Und das war ein Riesenproblem für Charles Darwin. Er meinte, er könnte alles erklären und so weiter. Aber gerade Heterostelie war für ihn ein Riesendilemma. Diese wiederholten Merkmale. Zufall? Oder haben wir mit einem Konzept zu tun? Nehmen wir ein Beispiel. Welche Merkmale sind bei Porsche und VW Käfer wiederholt? Also die Käferform haben beide. Kofferraum vorn, Motor hinten. Das sind wiederholte Merkmale. Zufall oder Konzept? Das freilich ist ein Konzept von Dr. Ferdinand Porsche und seinem Team. Porsche war übrigens ein Österreicher. Nehmen Sie das mit. Wir haben hier ein Konzept. Wir haben nicht einfach Zufall irgendwie, ja? Also ich denke, persönlich für mich, dass es für mich viel glaubwürdiger ist, dass ein Schöpfer einen Plan hat, ein Konzept hat, und einmal hier, und einmal hier, und einmal hier, aber bei anderen etwas völlig anders, und so weiter. Wir haben hier einen planenden, aber sehr kreativen Schöpfer zu tun. Nun, es gibt dieses Buch, und wir werden gleich eine ganz kurze Pause bringen, und da habt ihr die Gelegenheit, die Bücher anzuschauen. Die neueste Version hat einen wetterfesten Umschlag, damit man das mitnehmen kann, wenn man in den Wald geht. Gestern Abend morgen Vormittag ging es um Alpenblumen. Da gibt es ein Buch dazu. Es gibt nur noch wenige Exemplare auf dem Tisch. Das Buch ist bald leider vergriffen. Leben woher ist ein Nachschlagwerk für Eltern, Lehrer, Jugend- und Kinderarbeiter und für die Schule selber ab 16 Jahren. Es geht um Schöpfung und Evolution. Und dann gibt es Creatio, das ist Unterrichtsmaterial, das ist nicht für die Schule selber, sondern Unterrichtsmaterial für alle, die im biblischen Sinn unterrichten. Und da gibt es zusätzlich eine DVD bei Creatio mit weiteren Infos und Bildmaterial, sodass man nicht irgendwie abfotografieren muss, man kann es digital dann kopieren. Also Leben woher ist für Eltern und so weiter und für Jugend ab 16 Jahren. Aber Evolution, ein kritisches Lehrbuch, behandelt Ähnliches, aber auf einer viel höheren Stufe. Das ist für Gymnasium, und zwar letztes Jahr vom Gymnasium, oder für Lehramt oder für Universität. Also es gibt heutzutage ganz verschiedene, sehr hilfreiche Informationen. Es gibt ein weißes Blatt, A4-Blatt auf dem Büchertisch, das sind alle meine Themen aufgelistet. Wo und wann und was, insofern schon bekannt. Und dann gibt es ein gelbes Blatt, das sind alle meine Themen aufgelistet. Und das ist gedacht für diejenigen, die andere Gruppen auf solche Vorträge aufmerksam machen wollten. Denn ich mache sonst keine Werbung. Es sind immer zufriedene Zuschauer, die sagen, hey, das könnten wir bei uns machen. Oder ich rufe der Onkel an und die Tante, die sind auch in einer anderen Gemeinde. Vielleicht wäre das für sie was und so. Also ich brauche eure Hilfe, dass diese Arbeit überhaupt weitergehen kann. Denn es wird heute zunehmend schwieriger. Viele Gemeinden wollen gar keine Denkthemen mehr. Die wollen Gefühlsthemen, aber keine Denkthemen, wo man so richtig so ins Detail geht, wie ich das mache. Ja? Sie können auch diese Informationen von mir, ich habe keine Webseite, aber ich habe eine E-Mail, Sie können das digital anfordern. Und Sie können auch bitten, dass ich Ihnen die freien Termine, die es noch gibt in diesem Jahr, bekannt gebe. Nun machen wir eine Pause, eine ganz kurze Pause, 5 Minuten, und nachher gibt es Gesundes zum Essen. Und wir sind weit mehr als die Hälfte vom Vortrag haben wir hinter uns jetzt. Euch Leckeres zum oder Gesundes zum Essen versprochen. Deswegen kommen wir jetzt zum Schaboxkraut. Wird von den meisten als ein Unkraut betrachtet. Das ist nur, wenn es wächst, wo man es nicht haben will. Aber es ist eigentlich eine sehr gesunde Pflanze. Schabock kommt vom niederdeutschen Schorbuk, das wieder abgeleitet ist von Skorbutus. Skorbut auf Deutsch. Skorbut ist eine Vitaminmangelkrankheit, die bei anhaltenden Fehlen von Vitamin C in der Nahrung nach 2 bis 4 Monaten auftritt. Und im Mittelalter war das recht problematisch. Da gab es kein Lidl, es gab kein Aldi, es gab kein Edeka und so weiter. Also keine Zitrusfrüchte, die von anderen Ländern importiert wurden. Und gegen Ende vom Winter haben besonders die Kinder so lockere Zähne bekommen, blutende Gaumen und so. Und Frauen haben damals herausgefunden, dass die Blätter, die ganz saftige, hellgrüne Blätter von der Scharbockskraut, behindert Skorbut, denn die sind sehr vitaminhaltig, vor allem Vitamin C. Nun, in dieser Phase, wo es wenig Blüten gibt und viele Blätter, da macht meine Frau wunderbare Frühlingssalate. Und da kommen Gänseblümchen und andere Dinge noch dazu. Aber diese Blätter sind sehr gesund in diesem Stadium. Nachher, wenn es mehr Blüten gibt, dann ist die Giftkonzentration in den Blättern höher und wir würden eher davon abraten. Man kann mit dem Unkraut das ruhig vergessen. Es ist gesund, aber nicht in diesem Stadium. Da soll man es nicht mehr benutzen. Sobald ich Gift sage, sagt man, oh, Gift. Ja, ja gut, alles ist giftig. Es kommt einfach auf die Menge darauf an. Scharbockskraut ist zwar eine Nutzpflanze, muss aber unter Kontrolle gehalten werden im Garten, ähnlich wie Zitronenmelisse oder Pfefferminze. Wenn man das loslässt, dann überrennen sie den ganzen Garten. Und so ist es auch bei diesem wertvollen Pflanze. Man muss es unter Kontrolle halten. Und damit man es unter Kontrolle halten kann, muss man wissen, wie die Vermehrung funktioniert. Bei dieser Pflanze gibt es keine Zwiebeln, es gibt keine Rhizomen, es gibt Wurzelknollen. Das sind die Energiespeicher. Und die werden immer größer. Ja? Je mehr Energie von der Sonne eingefangen wird, von den grünen Blättern, umso größer werden diese Wurzelknollen. Bei den Buschrindkösken, wie gesagt, ein Rhizom. Bei vielen Pflanzen ein Zwiebel, aber hier Wurzelknollen. Nun, damit man weiß, wie diese Pflanzen sich vermehren, nur so kann man sie unter Kontrolle halten. Jede einzelne Wurzelknolle produziert eine neue Pflanze. Also wenn die Kinder helfen beim Jäten und sie reißen einfach das grüne Kraut raus, bleiben die Wurzelknollen im Boden und dann geht es los. Ja? Und das sind die diesjährigen Wurzelknollen, die prall gefüllt werden mit Energie. Und das sind die letztjährigen, die Energie geben für dieses Jahr. Da haben wir die Wurzel. Also, man kann sagen, jetzt müssen wir alle diese Wurzelknollen mit der Hand so richtig runter, nicht nur das grüne Kraut, auch die Wurzelknollen, und dann schmeißen wir es auf den Kompost. Und da sagt die Pflanze, Dankeschön, herrlich, wunderbar, es ist warm, die Erde ist nahrungsreich und jede einzelne Wurzelknolle im Komposthaufen produziert eine neue Pflanze. Und dann wundert man sich, wenn nächstes Jahr man streut die Komposterde auf, warum es so viele von diesen sogenannten Unkräuter gibt. Also, schmeißen wir nur das Kraut. Die Wurzelknollen, die schmeißen wir weg, ja. Nur das Kraut. Und die Pflanze sagt, danke, super, wow, prima, bestens, denn es gibt auch eine Vermehrungsmöglichkeit beim Kraut. Das sind diese Bulbillen. Und in der Blattachsel, bei den etwas größeren Pflanzen, findet man überall diese Bulbillen. Und jede Bulbille kann ebenfalls ein neues Pflänzchen produzieren. Also sie schmeißen das Kraut auf den Komposthaufen und die Bulbillen produzieren neue Pflänzchen und da haben sie eine Pflanze und nachher ein paar Dutzend. Am besten schmeißen sie es einfach in das Grüngut und dann hat irgendjemand anders das Problem. Das war jüdischer Humor. Also, eine dreifache Vermehrung, Wurzelknollen, Bulbillen und natürlich auch von den Blüten die Samen. Also man kann unmöglich Herr der Sache werden, wenn man das nicht versteht. Aber ich meine, guten Appetit. Es gibt übrigens Bücher im Handel, wo die Nahrungs- und ja, von diesen verschiedenen Kräutern genau aufgelistet wird, wann ernten, was ist giftig, was nicht und so weiter. Diese Bücher habe ich nicht auf dem Büchertisch. 15. April. Hier, Scharbockskraut, schon am Vergilben. Ende April, gar nichts mehr. Alles unterirdisch wartet auf den nächsten Frühling. So denn, etwas seltenere Frühjahrsblüher, wo sie vorkommt, sehr häufig, aber nur isolierte Standorte, gehört der Hohler Lärchensporn. Der Hohler Lärchensporn hat seinen Namen von der Sporn hinten, wo der Nektar ist, ähnlich wie der Sporn an der Feldlerche. Und Hohler, weil der Sprossknolle, der Energiespeicher, hohl ist. Die Energie ist nur in dem weißen Teil. Hohler Lärchensporn, deshalb der Name. Nun, wir haben eine Pflanze, die eigentlich, man nennt es eine Intelligenzpflanze. Es fördert das Intelligenz der Insekten. Wir haben oben eine Fahne, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben einen Flügel für die Landung und dann haben wir ein Schiffchen. Und die Insekten wissen aus Erfahrung, sie müssen dieses Schiffchen ja nicht nur anfliegen, die müssen es oben anfliegen und nach unten drücken. Es ist also eine Intelligenzblume. Es bringt den Insekten bei, wie sie mit einer Kraftakt an die Nahrung kommen. Also sie fliegen ran, sie drücken nach unten und dann ping von unten springt der Griffel hoch. Aber es springt nicht nur der Griffel hoch, der Griffel ist umarmt von, der klebrige Narbe, der Griffel ist umarmt von Pollenbeuteln, die schon offen sind. Das Ganze ist geschmiert mit Pollen von der eigenen Blüte. Warum gibt es keine Selbstbefruchtung? Ja, mit Inzuchtgefahr. Weil die Chemie von der Blütenstab, diese Blüte, passt nicht zur Chemie von der eigenen Narbe, wohl aber zu der Narbe von einem anderen hohlen Lärchensporn. Also da haben wir immer dasselbe Effekt, Vermeidung von Selbstbefruchtung mit ganz unterschiedlichen Mechanismen. Warum so umständlich, wenn es auch einfacher gehen könnte? Ob wir hier nicht mit Designsignale zu tun haben? Wo der Planer, der Designer, der Ingenieur, der Künstler sagt, hey, gucke mal hin. Ich schere euch nicht alle über denselben Kamm. Für den einen habe ich diese Lösung für dein Lebensproblem, für dich eine andere. Wir können voneinander und miteinander lernen, aber es gibt keine Klons von uns. Jeder Mensch, jeder von uns, Gott hat einen anderen Plan. Ich denke, wir sehen hier in der Natur diese Designsignale. Wir haben hier eine Strategie in Vielfalt. Es geht immer um dasselbe. Die Vermeidung von Selbstbefruchtung. Wir haben Überlebensvorteile, aber wir haben hier mehr als Überlebensvorteile. Wir haben mit einem Ideenreichtum zu tun. Es geht immer um dasselbe. aber mit ganz unterschiedlichen Methoden. Also, wir kommen langsam zu Ende unserer Wanderung im Frühjahrswald. Wir können das alles nachvollziehen. Nimmt das kleine Büchlein mit und geh im Wald. Auch mit den Kindern, auch mit den Enkelkindern. Das ist ganz faszinierend. Geh ein bisschen auf die Knie, schau die Dinge näher an. Ja? Und dann die Frage Schöpfung ohne Schöpfer. Und als Paulus in seinem ersten Kapitel an die Römer schrieb, schrieb er, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, für die Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Schaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Ein letztes Beispiel und dann sind wir fertig. Bei den Buschrindröschen, Blätter und Blütenknospen zuerst nach unten gerichtet und erst nachher, wenn sie frei von der Erde sind, aufgerichtet. Bei der Salomon-Siegel ist es so, dass die Blätter zusammengerollt sind zu einem Speerspitze. Und das ist dasselbe bei diesem, nur noch enger zusammengerollt. Ich lag in einem Schweizer Wald im Frühling auf dem Bauch. Ich fotografierte diese Pflanze wie zwei zusammengerollte Blätter, so eng zusammengerollt waren, und bohrte durch die Erde, dann durch die Blätter, schob Stecken auf der Seite. Ich habe gedacht, boah, das sieht aus wie ein Geschoss. Und plötzlich hinter mir, bam, 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 bam. Ich befand mich zufälligerweise in einem Übungsgelände der Schweizer Armee. Wir hatten gerade eine Übung durchgeführt. Ja? Da waren keine Warnsignale und so weiter. Und da hat es gebouldert. Und dann rannten sie alle auf mich zu. Der Hauptmann sprang über mich und sagte, Kopf runter, der Spaß ist bald vorbei. Bam, 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 bam. Und dann hat er zurückgerufen und gesagt, okay, jetzt können Sie weiter fotografieren. Und weiter fotografieren. Ja. Wir haben hier mit einer Pflanze zu tun, sobald es durch die Erde durchgebohrt ist, breiten sich zwei oder manchmal drei Blätter auf. Sie entfalten sich. Die Energie wird von einem Rhizom im Vorjahr gespeichert, sodass im Frühling geht's los. Es muss schnell gehen. Es handelt sich hier um eine Pflanze, die zwei oder drei Blätter hat und dann zwischendurch kommt ein zusammengerollter Hochblatt hoch. Sie sehen zum Linken, sehen zum Rechten, die Blätter, die haben schon angefangen, Sonnenenergie in Pflanzenenergie umzuwandeln, dass das gespeichert wird in der Rhizom für nächstes Jahr. Aber diese Energie wird auch benutzt, um dieses Hochblatt, ein zusammengerolltes Hochblatt, hochwachsen zu lassen. Und dann öffnet sich das Hochblatt und da kommt von unten ein Heizungsstab hoch. Das ist das Braune. Ein Wärmestab. Das braucht Chemie. Das ist ein hochkomplexes Prozess. Wir sind jetzt bei unserem letzten Beispiel beim Aaronstab. Der Name kommt von einer biblischen Begebenheit. Es ist die Zeit Israels Exodus aus Ägypten. Am nächsten Morgen versammelten sich die ganze Gemeinde und murrten gegen Mose und Aaron. Warum sollte Aaron Hoherpriester sein? Warum sollten die Leviten Priesterdienst tun? Das könnten wir auch machen. Und Mose, warum tust du dich immer so groß und so weiter? Also, der Herr hat gehandelt. Der Ewige sagte zu Mose, lass dir von den Stammesoberhäuptern des Volkes 12 Stücke geben. Für jeden Stamm einen. Und schreibe auf jeden Stock den Namen seines Stammes. Auf den Stock des Stammes Levi schreibst du den Namen Aarons. Das war ein Levit, der erste Hohepriester. Leg die 12 Stücke im heiligen Zelt vor die Lade mit dem Bundesgesetz, die Bundeslade, wo ich euch begegne. Dann wird der Stock dessen, den ich erwählt habe, Blätter treiben. So sorge ich dafür, dass die Israeliten sich nicht länger gegen mich auflehnen. Und es war Aarons Stab, der geblüht hat. Von daher kam der Name. Denn als er am nächsten Tag wieder ins Zelt kam, sah Mose, dass der Stock Aarons, der den Stamm Levi vertrat, Zweige und Blüten getrieben hatte. Also der Biologe, der diese Pflanze seinen Namen gab, der kannte seine Bibel. Aarons Stab. Aufpassen, wenn man Bärlauch sammelt. Denn Bärlauch und Aarons Stab wachsen oft sehr eng zusammen und im Jungstadium sehen die Blätter von beiden ziemlich ähnlich aus. Man nimmt einfach so Bärlauch und Bärlauch und macht ein Pesto und dann stirbt man und dann merkt man, oh ja, ich habe auch Aaronstab. Denn Aaronstab ist hochgiftig, ja, alle Teile, also vorsichtig, ja, einfach genau hingucken. Kleine Unterschiede gibt es schon. Die einen sind giftig, die anderen okay. Nun, erstens und zweitens. Erstens kommt der Hochstab hoch, nachdem die Blätter sich ausgebreitet haben. Dann öffnet sich das Hochblatt. Und da gibt es eine besondere Konstruktion. Es geht hier, dass Insekten angelockt werden, und zwar eine einzige Art von kleinen Fliegen. Andere Insekten haben hier nichts zu suchen. Es sind nur die ganz bestimmten Fliegen. Es gibt, wie gesagt, eine Wärmekeule. Und die Wärme verbreitet einen für bestimmte Art von kleinen Fliegen anziehenden Duft. Das riecht so herrlich. Und so fliegen, kleine Fliegen fliegen daran. Ja. Also die Fliegen werden angelockt, erstens mal durch eine spürbare Wärme und einen anheimelnden Duft. Das sind zwei chemische Prozesse. Produktion von Wärme und von Duft. Beides ist nötig. Ja? Beides holt die Fliegen, ladet die Fliegen, hierhin zu kommen. Und das Hochblatt leuchtet. Das ist nicht ein Prozess, es ist einfach, weil es hell ist im dunklen Wald. Denn an einem Abend geht dieser Aaronstab, öffnet sich, an einem anderen Abend dieser Aaronstab, diese, diese und diese, immer ein bisschen versetzt voneinander. Und wenn eine Fliege versucht, auf dem Hochblatt zu landen, rutscht er nach unten. Denn an den Blättern und Hochblättern, die man nicht sehen kann, sind kleine Schuppen, die sieht man nur mikroskopisch. Und diese kleinen Schuppen sondern ein glitschiges Öl ab. Jetzt haben wir wieder ein chemisches Prozess, Öl. Und wir haben ein Konstruktionsmerkmal, Schuppen, die nach unten gerichtet sind. Deswegen jede kleine Fliege, die hier landet, verschwindet nach unten, verschwindet nach unten. Und die rutschen an Haaren vorbei, die nach unten rutschen, aber nicht nach oben. Jetzt sind sie darin. Jetzt sind sie gefangen. Und es können bis zu 200 solche kleine Fliegen in einer Nacht hineinrutschen. Wenn ich fotografiere, wenn ich schnell aufschneide und fotografiere, muss ich ganz schnell fotografieren, weil die fliegen natürlich sofort davon. Nun, zuerst müssen die Griffeln befruchtet werden von den Blüten, nicht von der eigenen Blütenstaub, sondern von der Blütenstaub, das auf den Besucher am Nacht vorher bei einer anderen Aaronstab gepudert wurde. Und erst wenn diese Griffeln jetzt befruchtet sind, geht die eigene Blütenstaubbeutel auf. Wir haben hier mit einem System alles oder nichts. Die Wärme muss da sein, der Duft muss da sein, die, das glitschige Öl muss da sein, auch die ganze Struktur, diese Haaren, die nach unten biegen und nicht nach oben, und eben das Hochblatt und die besondere Konstruktion und so weiter. Alles oder nichts. Ein Aspekt allein bringt nichts. Es muss alles da sein. Und es muss alles gleich da sein. Und wie will man das erklären? Ja? Nun, das Hochblatt am nächsten Morgen verwelkt und öffnet sich. Das muss sein, damit die kleinen Fliegen davon fliegen können, um am nächsten Abend nochmals in einen anderen Adornstab hineinzurutschen. Und da wiederholt sich das. Abend für Abend. Während einiger wenigen Tagen oder Wochen im Frühling. Also, hier haben wir den Aufbau des Aaronstabs, Blütenstands, eine Wärmekeule. Die Wärme wird erzeugt durch Verbrennung von Pflanzenstärke. Die Wärme verbreitet einen nach Urin riechenden Duft, herrlich für bestimmte Fliegen. Die Fliegen rutschen hinunter, weil es diese nach unten gerichtete Schuppen gibt und glitschiges Öl. Die rutschen an sogenannte Reushaaren vorbei, die die Fliegen nach unten rutschen lassen, aber nicht nach oben. Innen, in der Nacht, kann es 17 Grad wärmer als die Außentemperatur um dasselbe Abend. Man kann sich fragen, sind Sie im Gefängnis oder im edlen Hotel? Ja? Auf jeden Fall haben Sie alles, was Sie nötig haben. Sie haben keine Nahrung. Es gibt keinen Nektar hier. Aber die haben Tanz. Die haben Wärme. Die haben Gesellschaft. Es geht hoch zu. 200 kleine Fliegen, ja? Und die Pflanze hat natürlich alles davon, was nötig ist, damit diese Pflanze verbreitet werden kann. Der Stempel, das ist der obere Teil von der Griffel, zuerst befruchtet, dann gehen die Pollenbeutel, die Blütenstaubbeutel auf und die öffnen sich erst, nachdem der Stempel bestaubt ist. Alles oder nicht. Damit es mit der Bestäubung funktioniert, müssen mehrere Bauelemente und seitliche Abläufe aufeinander abgestimmt sein. Was bringt das, wenn am nächsten Tag das Blatt sich nicht öffnet und die Fliegen gehen erbärmlich zu Ende dort drin, ohne dass sie am nächsten Abend einen anderen Aaronstab befruchten können? Alles oder nichts. Wärme verbreitet Duft. Schuppen mit Gleitöl. Die Form einer Kesselfalle. Schon die Form ist wichtig, dass sie runter rutschen. Haare sperren den Weg zur Keule. Timing verhindert Inzucht. Alles oder nichts. Rechtzeitiges Verwelken, damit die Fliegen am nächsten Abend andere Aaronstäbe besuchen können. Zufall oder Planung. Und dann wachsen die Samen heran. Und die werden. Und das ist der Punkt, wo wir alle knien um so eine Pflanze und die Leute sagen, boah, das ist super und so und genial und so. Und dann sage ich, erstaunlich, was Zufall alles fertig bringt. Und dann dämmert es manchmal. Ja. Und wenn die Früchte reif sind, orange, passt auf bei den Kindern und Enkelkindern, hochgiftig. Ja. Und all das ist im Erbprogramm von jeder einzelnen Frucht gespeichert. Alle diese Merkmale, das Timing, alles. Eine Dichte von Energie in einem einzigen Samen und jeder Samen hat dasselbe. Und das ist das Thema von diesem DVD auf dem Büchertisch, dem Geheimnis des Lebens nahe. was da im Mikrobereich abläuft mit dem Erbgut und so weiter, das ist erstaunlich. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. Und ihren Herzen, denen jeder einzig fehlte, wurde es finster. Und das geschah Charles Darwin. Der wollte Pfarrer werden. Der hat geglaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Der hat geglaubt, dass die Erde in 6 Tagen geschaffen wurde. Das hat alles geglaubt. Und dann hat er Bekannten bekommen, die ihm den Kopf ein bisschen gedreht haben. Und dann meinte er, er könnte alles erklären ohne Gott. Und er wurde richtig innerlich verfinstert. Es kam so weit, dass in der Ehenacht er das Verhalten seiner Frau während dem Geschlechtsverkehr beobachtete, Notizen am nächsten Morgen machte und das verglichen hat mit Affen, die er im Ausland beobachtet hat. Denen jeder Einsicht fehlte, wurde es finster. Dieses kleine Büchlein behandelt das Thema der Biografie von Charles Darwin. Nun verschwinden unsere Frühjahrsblühe wieder. Also, bitte nicht vergessen, jetzt könnt ihr eure Handys wieder flott stellen. Ich möchte beten. Wir können dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ganz herzlichen Dank, dass mein Vater mir damals die Augen geöffnet hat für deinen verborgenen Garten. Ich danke dir für Reinhard und anderen, die mir geholfen haben. Danke dir, ja, für die Möglichkeiten, die du mir gibst, und auch in diesem Alter noch weiter solche Vorträge zu halten, auch wenn es beschwerlicher wird. Aber ich danke dir, Herr, ich kann einfach beobachten, es gibt eine Zeit, wo man schaffen kann. So bitte ich, dass du weiterhin Gnade schenkst, dass ich diese Arbeit tun kann. Ich danke dir für jeden, der hier war, und ich bitte, dass jeden gesegnet wird mit dem, was du ihm heute Abend zeigen wolltest. Für den einen wäre es das und für jemand anderes wäre es etwas anderes. Ich denke, für jeden war was da. Ich bitte, Herr, dass du uns das bewusst machst und dass wir das mitnehmen. Und segne du die Wanderungen im Frühjahrswald. Familien, alt und jung, die Wunden deiner Schöpfung kennenzulernen. Amen.